Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Kindheit auf Spendenbasis, so heißt unsere Sternzeit heute. Eines von 5 Kindern in Deutschland lebt in Armut. Und das kann heißen, dass es kein Geld für Ferien oder Handy gibt, aber auch kein Zugang zum Internet und keine gute Winterkleidung. Und diese Gruppe wächst. Benachteiligt sind auf diese Art nämlich auch Kinder, die vor allem im letzten Jahr mit ihren Familien nach Deutschland geflohen sind. Sarah Forsbach und Cem Bostoan, die habe ich heute eingeladen, denn die beiden bieten Aktionen für diese Kinder an, damit Kinder einfach mal Kinder sein können. Make Them Smile heißt Sarahs Projekt in Köln, Freizeit für Flüchtlingskinder heißt das Projekt von Cem in Osnabrück. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo.
Hey. Hallo Jill.
Moin.
Was das heißt, in Deutschland als Kind arm zu sein und wie sich das ändern kann, das ist heute Thema unserer Sternzeit. Mein Name ist Jill Blume und gleich geht's richtig los. Die Sternzeit heute mit dem Titel Kindheit auf Spendenbasis und ich habe mir zwei wundervolle Gäste eingeladen. Sarah und Cem, die beiderseits Projekte mit Kindern aus benachteiligten Familien betreuen. Und wir haben am Anfang dieser Sendung immer einen kleinen Steckbrief, wo ich euch beide jetzt bitte, euch spontan vorzustellen. Und meine erste Frage ist an euch beide, wie alt seid ihr?
21 bin ich.
21?
Ja, noch so jung.
Ja. Ich bin 30 Jahre jung, im Februar 30 geworden, in der Blütezeit meines Lebens quasi.
Oh. Woher kommt ihr?
Ich komme eigentlich aus dem Osnabrücker Land, aus Längerich heißt die Stadt. Das ist eine ganz kleine Stadt, kennt man eigentlich nicht, liegt zwischen Osnabrück und Münster und wohne jetzt aber in Düsseldorf.
Ich bin gebürtige Kölnerin.
Oh, das hätte ich gar nicht sagen dürfen mit dem Düsseldorf.
Ah, stimmt. Das Interview muss jetzt abgebrochen werden.
Verzeihen Sie nochmal, Cem. Okay, hauptsächlich gut. Macht ihr gerade was in eurem Leben?
Also ich studiere an der Heinrich-Heine-Uni Sozialwissenschaften und bin hier und dort aktiv.
Und ich darf mich jetzt normalerweise, wenn ich jetzt nicht hier bin, hauptsächlich mit meiner Bachelorarbeit in Psychologie beschäftigen.
Wenn ihr damit fertig seid, was soll es danach mal werden?
Puh, irgendwas Cooles. Ich möchte eigentlich Journalist werden, schon seitdem ich jung bin. Aber ich finde so, wenn ich ehrenamtlich arbeiten könnte, aber dafür Geld verdienen könnte, das wäre cool.
Ich möchte erstmal nach der Bachelorarbeit erstmal wieder reisen und dann möchte ich das so ein bisschen reifen lassen, auch was da so mir begegnet und was noch auf mich zukommt. Und dann schauen wir mal weiter.
Bist du noch junge 30?
Ja, absolut, absolut. Vielen Dank.
Ein perfekter Tag. Eine Sache, die nicht fehlen darf an einem perfekten Tag.
Also ich finde Schokolade ganz cool. Ich glaube, ich könnte ohne Schokolade nicht leben. Und Knoblauch, Schokolade und Knoblauch. Denn wenn ich das in einem Tag kriege, dann bin ich satt.
Okay. Ich bin für Lachen. Lachen und ganz liebe Menschen um mich rum.
Eure Lieblingsbeschäftigung an einem Samstagmorgen?
Ausschlafen.
Ja, ich liebe es auszuschlafen. Also es tut mir leid. Ich bewundere die Menschen, die so früh aufstehen können. Ich kann es nicht.
Ja. Als ich ein Kind war, wollte ich gerne werden.
Sängerin oder Moderatorin. Und ich habe das auch bei der Mini-Playback-Show unter Beweis gestellt.
Also ich wollte immer Künstler werden. Meine Mutter hat gesagt, ich soll Künstler werden, weil ich so gut malen konnte. Ich habe jetzt erst festgestellt, dass es nicht so gut war, aber ich wollte Künstler werden. Genau. Wow.
Wenn ihr jetzt nochmal Kind wärt, was würdet ihr in dieser Sekunde gerade tun, statt hier mit mir im Studio zu sitzen? Was sehr schade wäre.
Ich würde wahrscheinlich hoffentlich ein Eis essen. Oder sehr gerne ein Eis essen. So.
Und ich würde fragen, ob ich Streuseln haben könnte. Bunte Streuseln auf mein Eis.
Oh.
Wundervoll. Sarah Forsbach und Cem Bostoan haben sehr viele Gemeinsamkeiten, wie wir gerade festgestellt haben. Und sie sind heute zu Gast in unserer Sendung Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis. Und sie werden uns gleich hoffentlich noch mehr erzählen von ihrem ehrenamtlichen Engagement mit Kindern. Und zwar dieser Art von Kindern, die in Deutschland am gesellschaftlichen Rand leben. Und wir werden darüber sprechen, was die beiden tun, um diesen Kindern etwas sorgenfreie Zeit zu schenken. Sarah Forsbach und Cem Bostoan sind zu Gast heute in unserer Sternzeit und wir sprechen über ihre Projekte. Make Them Smile, also bring sie zum Lächeln, heißt das Projekt von Sarah und Freizeit für Flüchtlingskinder, das Projekt von Cem. Sarah, wenn du mal anfangen möchtest zu erzählen, was genau macht ihr bei eurem Projekt?
Ja, sehr gerne. Ja, was machen wir genau? Unsere Arbeit gestaltet sich so, dass wir einmal die Woche die Kinder besuchen bei ihren Familien zu Hause und die Kinder dann mitnehmen zu verschiedenen Freizeitaktivitäten, Events und die Kinder freuen sich immer riesig, weil wir zum Beispiel ins Schwimmbad gehen oder wie letzte Woche Minigolf spielen und einfach jetzt vor allem in Köln entdecken, sage ich mal. Und dann ist es auch so, dass wir versuchen, unter der Woche sind wir oftmals Ansprechpartner für die Kinder auch, für Alltagsprobleme, weil die Kommunikation oftmals mit den Eltern schwierig ist, sage ich jetzt mal. Und da einfach Ansprechpartner zu sein für die Kinder und ja, ihnen zu helfen durch den Alltag, durch die Woche und es so etwas einfacher für sie zu machen.
Du hast es gerade schon angedeutet, was sind das für Familien, aus denen diese Kinder kommen? Also du hast gerade gesagt, es gibt vielleicht mal Probleme mit den Eltern. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es sind oftmals Familien, die leider einen finanziellen, also schwierigen Hintergrund haben. Und man muss es schon fast sagen, in so Parallelgesellschaften in Köln wohnen. Und diese Kinder haben einfach mit ihren Eltern Schwierigkeiten aufgrund dessen, dass die Eltern völlig überfordert sind oftmals mit den Kindern und es auch nicht geschafft haben, in all den Jahren in der Kindheit also von den Kindern eine Beziehung aufzubauen, eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung. Oftmals ist es so, dass dann die Kinder sich eher um die Eltern kümmern und sie überhaupt nicht im Leben der Kinder involviert sind. Also das heißt, wir wissen oftmals mehr, was unter der Woche los ist bei den Kindern, was ist in der Schule gerade, wann sind Ferien. Kleinigkeiten einfach, die Eltern einfach aufgrund verschiedener Faktoren gar nicht, gar nicht als Aufgabe empfinden, sich um die Kinder zu kümmern. Und das sind die Familien großteils, mit denen wir uns beschäftigen. Oftmals ist natürlich auch ein Migrationshintergrund da und da kommen natürlich dann auch nochmal Schwierigkeiten hinzu, Kommunikationsprobleme, dass sie die Sprache Deutsch leider nicht so gut beherrschen und das birgt ja schon eine Vielzahl an Problemen. Ja.
Jam, euer Projekt ist ein bisschen anders angelegt. Ihr macht das Ganze eher auf einer Tagesbasis, während Sarahs Projekt ja auf eine lange Zeit ausgerichtet ist. Kannst du da mal beschreiben, wie so ein typischer Tag bei euch aussieht?
Genau, so ein typischer Tag wäre, also erstmal muss man sagen, wir arbeiten zusammen, wäre ein bisschen zu viel gesagt. Wir gehen einfach in Notunterkünfte oder Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Niedersachsen, wo Geflüchtete unterkommen, gehen dahin und nehmen uns ein paar Kinder mit. Oft stehen die schon da und warten auf uns, weil sie unbedingt raus wollen aus der Unterkunft. Nehmen sie dann mit, fahren oft mit dem Bus irgendwo hin, also in die Umgebung, nach Osnabrück, nach Hulle, also in die nähere Umgebung im Osnabrücker Land und machen dann einfach Freizeitaktivitäten. Das können sein wie, letztens waren wir bei einem Erlebnispädagogen, wo wir irgendwie eine Seilbahn gebaut haben und die dann selbst beschwungen haben. Oder es kann einfach nur ein bunter Nachmittag sein, wo wir malen, zeichnen, Basketball, Fußball spielen und so weiter.
Ich möchte mal mit zum Erlebnispädagogen.
Ja, du bist sehr gerne eingeladen. Ja? Das ist super lustig.
Okay, danke. Und ja, es finde ich fantastisch, sowas.
Dass die Kinder weniger Angst haben, also als die Erwachsenen.
Ja, ja. Glaube ich sofort.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Okay, ich bin dabei.
Ja, gut. Ich packe dich auf die Liste.
Wir machen das zusammen.
Du kannst ja das nächste Mal auch dort warten mit den Kindern. Und dann nehmen wir dich auch mit. Dann kriegst du auch ein Namensschild.
Ja.
Und dann nehmen wir dich mit.
Die Sarah hat ja eben erzählt, dass sie oft durch die Arbeit mit den Kindern einen sehr direkten Einblick bekommt in die Art, wie die Familien dort zusammenleben und was es da für Schwierigkeiten gibt und was so ansteht. Wie ist das bei euch? Ihr kriegt die Kinder ja eigentlich nur einen Tag zu sehen, oder?
Genau, das, was wir sehen, ist jetzt nicht ein Einblick in deren Familie. Natürlich, wenn wir reingehen, dann holen wir die Kinder aus ihrem, in Anführungsstrichen, Haus ab und nehmen sie mit. Aber wir kriegen jetzt keinen Einblick, wie die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern ist. Wir sehen quasi die Kinder nur an dem Tag und haben Spiel mit denen und unterhalten sie. Aber wir sehen jetzt nicht, wie ihre Entwicklung, also wie ihre Beziehung mit den Eltern ist.
Habt ihr ein bisschen einen Eindruck davon, wo die Kinder herkommen und wie lange die schon in der Unterkunft sind?
Nee, das ist leider auch relativ undurchsichtig für uns, da sich ja auch die Asylgesetze immer ändern. Also es gibt die Landesaufnahmebehörde in Hesepe, in Bramsche, es ist bei Osnabrück, wo wir eigentlich immer waren. Das war eigentlich meine Erstaufnahmeeinrichtung. Seitdem das Asylpaket 2 in Kraft getreten ist, Mitte März, ist es mehr zum Abschiebelager geworden. Also deswegen können wir nicht genau sehen, wie lange die Kinder überhaupt hier in Deutschland sind oder noch sein werden. Das ist relativ undurchsichtig für uns.
Und im Durchschnitt ist es doch eigentlich so, dass diese Erstaufnahmestellen nur für ungefähr 3 Wochen eingerichtet sind, richtig?
Genau, das ist der Optimalfall. Die kommen, also es ist quasi die erste Stelle, wo Geflüchtete hinkommen, mit ihren, also die Familien. Und dann werden sie optimalerweise auf die Kommunen weiterverteilt.
Wie wir in dem nächsten Teil erfahren werden, Haben diese Kinder, die wir uns in dieser Sendung angucken, besondere Schwierigkeiten, die andere Kinder nicht haben? Und warum das so ist und wie diese Kinder groß werden, das werden wir gleich im nächsten Teil besprechen. Und hier ist die Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis zusammen mit Jem Bosdoğan und Sarah Forsbach. Mein Name ist Jill Blume und wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die typischen Tage in den Projekten Make Them Smile und Freizeit für Flüchtlingskinder aussieht. Und jetzt möchten wir darüber sprechen, welche Konflikte und Probleme eigentlich in der Gruppe von benachteiligten Kindern stärker auftauchen als bei Kindern, die keine so ungewöhnliche Biografie haben. Und Jem, ich würde mal gerne mit dir anfangen. Gibt es in den Familien, die du kennenlernst, besondere Konflikte oder Probleme, die du beobachtest, die es vielleicht in deiner Kindheit nicht gab oder bei den Leuten, mit denen du aufgewachsen bist?
Ja, auf jeden Fall. Also da ich nicht die Familien kennenlerne, kann ich das nicht so genau sagen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das fängt bei Materialien schon an. Wenn die Kinder Hosen anhaben oder so, die einen Riss mehr haben oder sowas. Also es fängt schon mal mit Materialien an, dass die oft gar nicht so das haben, was womit ich aufgewachsen bin zum Beispiel. Ja.
Merkst du, dass den Kindern dadurch irgendein Nachteil entsteht? Also ihr begleitet ja Kinder, die in Erstaufnahmestellen sind oder eben, wie du eben gesagt hast, den Abschiebestellen sozusagen. Da sind die Kinder ja eigentlich unter sich oder gehen die auch zur Schule?
Ja, das mit der Schule ist ein spannendes Thema. Also es war in der Aufnahmeeinrichtung in Hesepe so, im letzten Sommer, dass es dort bis zu 5000 Menschen gab. Also es war quasi Hochsommer. Und dort gibt es aber nur eine Schule in der Aufnahmeeinrichtung. Und deswegen ist es natürlich nicht möglich gewesen, dass alle Kinder in der Schule waren. Heute sind ca. 200 Geflüchtete in der Unterkunft und davon sind 20 Kinder. Und da ist der Betreuungsschlüssel schon ein bisschen besser.
Sarah, wie ist das bei dir mit den Konflikten zu Hause? Was beobachtest du da, was es gibt?
Also grundsätzlich, was ich beobachte, ist, dass die Kinder, oder die wir jetzt gerade betreuen, die aus diesem Hintergrund haben, mit finanziellen Problemen auch, dass die gestresster sind, also die Sorgen und Ängste der Eltern teilweise übernehmen. Also die spüren das ganz klar, okay, bei uns ist es weniger Geld vorhanden, um Dinge zu kaufen. Also bei uns reicht es quasi gerade so zum Überleben. Und dann, wenn die Kinder bzw. die Eltern psychische Krankheiten haben, dass sie natürlich dann nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie benötigen als Kind und das auf verschiedene Arten und Weisen dann kompensieren. Was ich aber auch ganz klar erlebe und auch ganz akut wieder einen Fall habe, dass die ganz klar auch in der Schule ausgegrenzt werden, also so an Kleinigkeiten, weil sie eben nicht ganz die gleichen Klamotten wie ihre, die gleiche Kleidung wie ihre Mitschüler haben oder ein Handy sich kaufen können. Und das ist die Art und Weise, wie die Kinder heute kommunizieren. Also oftmals über das Handy, leider, aber es ist so. Und oder daran festmachen, möchte ich gerne mit dir befreundet sein oder nicht, oftmals. Und das ist das die Problematik, die ich da spüre. Und darunter leiden die Kinder ganz klar. Und die bekommen auch mit, dass sie das Lebensmodell, was ihre Eltern haben, nicht das Optimale ist. Also dieses Lebensmodell, wir gehen nicht arbeiten, ich stehe als Kind morgen auf um 7 Uhr ganz alleine, ich schmiere mir mein Brot selber und meine Mama wünscht mir nicht einen schönen Tag für die Schule, sondern schläft. Und genauso wie der Vater auch. Und wenn ich nach Hause komme, dann fragt keiner, wie war mein Tag in der Schule? Was habe ich heute Schönes erlebt? Habe ich heute gelacht oder mich unterhalten mit einer netten Mitschülerin? Oder über was überhaupt? Dann spüren die Kinder, okay, anscheinend oder oftmals interpretieren sie es auch so, ich bin nicht erwünscht. Ich bin nicht, werde nicht so wertgeschätzt. Und da freuen sich die Kinder, wenn wir sehr häufig fragen, wie geht's, wie war die Schule, wie war dein Tag, wie war deine Woche?
Also ja. Gehst du auch in die Familie mit dem Ansatz, ich möchte mit euch reden, oder gehst du eigentlich nur dahin, um Freizeitsachen zu machen und das entsteht nebenbei?
Nee, also es ist, glaube ich, es geht so wie so ein Zahnrad, es geht so einander, greift es ineinander. Also wenn wir da sind, ist es automatisch so. Zum Beispiel letzte Woche kam ich in die Familie und wir wollten Minigolf spielen. Wir haben uns aber erstmal eine Stunde, wurde sich dann erstmal gestritten, also zumindest von der 13-Jährigen aus ging das aus, die Problematik mit der Kleidung. Und da die Kommunikation vor allen Dingen auch mit den Eltern zu verbessern, also zwischen Eltern und Kind, aber auch mit den Eltern zu sprechen, was können wir verändern, was können wir verbessern. Und also es geht schon darum auch, dass die Kinder oder die Eltern lernen, okay, ich gebe die Verantwortung jetzt nicht nur an uns ab, sondern wir übernehmen auch Verantwortung für unsere Kinder oder wir erlernen das neu.
Wie ist das denn mit der Verantwortung für Kinder, wenn jetzt zum Beispiel in der Erstaufnahmestelle die Eltern ganz schwer Verantwortung übernehmen können, weil sie ja selber ganz wenig Handlungsmöglichkeiten haben, ne? Also das stelle ich mir nochmal schwieriger vor, wenn du schon als Erwachsener eigentlich nicht über dein Leben selber bestimmen darfst. Wie machen die das mit ihren Kindern?
Also in der Erstaufnahmeeinrichtung ist es so, dass die Eltern oft auch Freizeit brauchen. Also eigentlich müsste man genau das gleiche Programm für die Eltern schaffen. Freizeit für Eltern von geflüchteten Kindern. Ist ja viel zu lang. Und deswegen freuen die Eltern sich auf jeden Fall auch, wenn wir die Kids mal mitnehmen auf den Nachmittag, damit die auch mal, ich meine, sie haben sowieso so wenig Handlungsmöglichkeiten, wie du sagtest, Jill, und damit die Eltern auch mal einen kurzen Moment für sich haben.
Wie sieht denn eigentlich der Alltag für alle Menschen, die noch nie in so einer Erstaufnahmestelle waren, aus für die Kinder und die Erwachsenen? Wie verbringen die, wenn ihr nicht da seid, ihren Tag?
Ich kann mal kurz die Aufnahmeeinrichtung beschreiben, wie man da hinkommt. Also man kommt an so einem total verlassenen Bahnhof an und dann läuft man die Straße entlang. Und dann ist da so ein Waldweg, den man langläuft und abgeschottet mit Zaun und Stacheldraht und so weiter.
Sehr einladend.
Genau, sehr, sehr einladend.
Sehr einladend dann
sind
für Kinder
da so,
auch.
Sind da, ist da eine Pforte, die Pförtner sind ganz nett, muss man sagen. Und dann, es ist einfach... Also, man hat einfach, als Kind muss man sich einen Spielplatz suchen dort, um es mal so auszudrücken. Also man hat einfach nicht so viele Möglichkeiten, so viel zu tun. Und dann ist es auch noch im Hesippe ein kleines Örtchen, genau.
Wir spielen jetzt von MGMT Kids und behandeln weiterhin die Projekte von Jam und Sarah, Freizeit für Flüchtlingskinder und Make Them Smile. Bis gleich. Hallo zurück, es ist Sternzeit und die heißt heute Kindheit auf Spendenbasis. Und ich sitze hier mit zwei jungen, engagierten Menschen, die uns erzählen, wie das Leben für Kinder in Deutschland ist, die entweder von Armut betroffen sind oder als Geflüchtete hierher gekommen sind. Mein Name ist Jill Blume und wir sprechen jetzt mit Sarah und Jam darüber, warum diese Projekte eigentlich funktionieren. Sarah, vielleicht kannst du mal anfangen zu erzählen. Warum klappt euer Projekt?
Warum klappt unser Projekt? Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Ich glaube, es hat sehr damit zu tun, bezüglich des eigenen persönlichen Engagements. Also weil uns die Sache einfach so immens wichtig ist. Also ich habe, als ich vor 3 Jahren das erlebt habe und aufmerksam geworden bin auf diese Situation, die ja schon viel, viel länger vorherrscht leider, habe ich einfach gemerkt oder direkt gespürt diesen Impuls, okay, hier muss was passieren. Und ganz schnell und unbürokratisch. Und ich glaube, das ist so eins dieser Schlüssel. Also schnell, unbürokratisch und vor allem engagiert und mit ganz viel Herzenswärme. Und das funktioniert deswegen, glaube ich, so gut. Und ja, weil wir Ansprechpartner sind für die Kinder und vor allen Dingen auch mit anderen Institutionen zusammenarbeiten und somit die Möglichkeit haben, ohne viel Bürokratie schnell zu helfen.
Zu diesen Kooperationen kommen wir gleich auch nochmal. Jam, wie ist das bei dir gewesen? Warum hast du angefangen, dich bei diesem Verein überhaupt zu engagieren?
Also ich wollte unbedingt was tun und damals, ich habe im Dezember 2013 angefangen, da fing das schon langsam an, dass sehr, sehr viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Damals waren es viele aus Albanien, aus dem Balkan. Genau, so fing es an bei mir. Und ich wollte unbedingt auch ein Ansprechpartner sein für Leute, die eben nicht eine gute Karte wie wir. Man sagt ja immer, man hat eine gute Eintrittskarte. Und das haben manche Menschen eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir quasi den Menschen helfen, die nicht auf dem Status sind, wo wir sind.
Außer dir, was sind die anderen Aktiven bei euch im Verein oder in der Unterorganisation, ja eigentlich von dem größeren Verein? Wer ist das vor allem?
Genau, es ist einmal der Exilverein. Wir arbeiten quasi unter dem Dach vom Exilverein. Der Exilverein ist die Anlaufstelle für alle Geflüchteten in Osnabrück. Und mit mir sind das im harten Kern ungefähr 20 weitere engagierte Menschen. Das sind Studierte, Studierende, Schülerinnen und Schüler, Pensionierte, also alle möglichen Menschen können bei uns mitmachen. Und dann haben wir noch so einen weiteren Kreis von 60, 70 Leuten, die mal ab und zu kommen, ab und zu helfen oder einfach nur ein Auto ausleihen oder einfach nur mal Stifte spenden. Genau.
Was beobachtest du da bei den anderen Leuten? Warum hatten die offensichtlich den Drang, sich zu engagieren?
Ja, man sieht es halt, es wird einem quasi serviert. Also man sieht es tagtäglich überall. Und das Problem ist eigentlich, man sieht es in den Medien, aber man sieht es nicht mit den eigenen Augen, weil die Aufnahmeeinrichtungen oder die Unterkünfte sind oft so weit entfernt, so distanziert von uns, dass man das selbst sehen möchte und selbst miterleben möchte und natürlich auch helfen möchte.
Und ich finde dazu auch noch ganz wichtig, also ich empfinde das auch so als Verpflichtung. Also man sieht etwas und wir sind in einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, besseren oder anderen Situation. Und dass man verpflichtet ist, da zu helfen, weil man die Möglichkeit hat.
Bei Jam ist das ja allerdings eine sehr, also öffentlichkeitswirksame Verpflichtung, die man da spüren kann jeden Tag. Bei dir ist das ja anders. Also sozial benachteiligte Kinder gibt es wahrscheinlich vielleicht in jeder Straße oder in jedem Viertel gibt es irgendwo Kinder, die vielleicht ganz unauffällig, wie du schon eben beschrieben hast, morgens als Erste aufstehen, in die Schule gehen, als Einzige sich darum kümmern, dass der Tag läuft. So, wie findet man denn für diese Kinder eine Lobby und Leute, die sich da gerne engagieren? Bei Flüchtlingen scheint mir das gerade einfacher zu sein, weil es einfach stärker in den Medien vertreten ist.
Auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es auch einfacher ist. Ich denke, Lobby dazu finden ist gar nicht so einfach, weil das einfach gerade in Anführungsstrichen auch nicht so in ist, ne, darüber zu sprechen. Also genau, wie du es schon gesagt hast, die Kinder, Flüchtlingskinder in Anspruch, was alles seine Berechtigung hat natürlich, haben momentan mehr Raum. Und wenn man sich überlegt, dass jedes fünfte Kind in Armut lebt und hätte man mich das gefragt und ich würde diese Zahlen nicht kennen, ich würde das nicht annehmen. Also es ist einfach nicht in meinem Bewusstsein. Oder weil es auch so ist, dass ich nicht in Chorweiler lebe oder in Bilderstöckchen, wo sich einfach Parallelgesellschaften gebildet haben. Und das ist da einfach die Schwierigkeit, da tatsächlich auch Aufmerksamkeit zu bekommen, überhaupt dafür ein Bewusstsein auch zu schaffen, weil es oftmals so ist, das Jugendamt wird aufmerksam bei extremen Fällen. Also wenn zum Beispiel häusliche Gewalt vorliegt oder das Kind ein Trauma erlebt hat.
Ist das auch die Art, wie ihr quasi in Kontakt mit den Kindern geratet, dass ihr nach diesen schweren Fällen?
Genau. Und dann ist, so kommen wir dann in Kontakt mit den Kindern und dann versuchen wir dann über den Laufe der Zeit die Situation zu stabilisieren, zu verbessern. Bis dann leider auch die Stadt sagt, okay, jetzt hat sich die Situation verbessert. Jetzt können wir euch leider nicht mehr fördern, weil die Situation ist einigermaßen in Ordnung. Auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir immer noch erst bei einer 3 oder einer 4, wenn 10 optimal ist. Aber die Stadt sagt, okay, da ist jetzt einfach keine Grundlage mehr, auch keine rechtliche mehr, um das zu finanzieren, das diese Förderung. Und das ist diese Krux und diese Schwierigkeit einfach, weil genau dann ist es wichtig, dass wir weiterhin unsere Arbeit fortsetzen und stabilisieren, weil dann ist es ja, dann können wir es richtig anfangen zu arbeiten. Also wir haben die Situation stabilisiert und dann müssen wir unsere Arbeit fortsetzen, um einfach mal noch mehr Verbesserungen zu realisieren.
Das klingt jetzt für jemanden wie mich, der da außen steht, recht absurd. Also du hast quasi gute Arbeit geleistet und ein Kind hat es geschafft, Anschluss zu finden oder seinen sozialen Status so zu verbessern, dass es vielleicht bessere Leistungen in der Schule bringt oder weniger auffällig ist. Und weil das Ganze funktioniert, schaffst du dich quasi selber ab in diesen Familien.
Genau, es ist genauso. Genauso findet das statt.
Wie ist das denn eigentlich bei euch, Jam? Also wie kommt ihr in Kontakt mit den Kindern, wenn ihr zum Beispiel jetzt in die Unterkunft geht? Lauft ihr da einfach rein und die Kinder sind schon da?
Genau, also oft, manchmal ist es so, dass sie schon da warten, aber eigentlich laufen wir mal rein und sammeln welche auf und ja, dann fahren wir los.
Wie ist das denn bei euch eigentlich mit der Finanzierung? Also bei Sarah ist gerade schon durchgeklungen, da gibt es dann politische Stellen für, die sich dafür verantwortlich fühlen. Wie finanziert ihr euch?
Wir finanzieren uns rein durch Spenden und man muss sagen, also man darf nicht laut Leid gegen Leid ausspielen. Es ist beides ganz schlimm und beides hat seine gleich große Berechtigung, was wir machen. Also was Sarah macht, ist einfach klasse. Was wir machen, ist auch klasse, würde ich sagen. Und es ist beides sehr, sehr wichtig und muss beides unterstützt werden. Wir haben das Glück, dass wir aufgrund der aktuellen Thematik ziemlich viel gefördert werden durch Unternehmen, durch Privatmenschen, also es muss gar nicht Geld sein, es ist auch sehr, sehr oft Sachspenden, für die wir auch sehr dankbar sind. Aber wir haben, ich sag schon leider wegen der Thematik gerade, das Glück, dass wir ganz, ganz viel gefördert werden.
Aber das ist, finde ich, so der Punkt oder das Überraschende, wenn mir jemand sagt, also wir leben eines der reichsten Länder in Deutschland und dass jedes fünfte Kind in Armut lebt, das ist für mich unvorstellbar, weil einfach, weil wir alle wissen, welche verheerenden Folgen das hat für die Kinder.
Genau.
Und da ist es meiner Meinung nach auch Aufgabe der Politik, da einfach einzugreifen. Und es wurde ja auch oftmals schon angesprochen oder war ja auch in der öffentlichen Diskussion, ob wir eine Kindergrundsicherung grundsätzlich einführen. Und dazu muss man sagen, dass 2/3 der Deutschen über alle Parteien hinweg dies befürworten. Also eine zweckgebundene Steuerung zum Beispiel.
Über diese politischen Schritte, was man tun könnte, um diese Situation für Kinder zu verändern und was Ehrenamt da schaffen kann und was Politik auch schaffen muss, darüber reden wir gleich noch in unserer Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen geholfen.
Genau, die Sternzeit immer noch mit dem Thema Kindheit auf Spendenbasis. Am Mikrofon ich, Jill Blume, und bei mir zu Gast die wunderbare Sarah Forsbach und Cem Bosdoğan. Schön, dass ihr immer noch da seid. Cem, was haben wir da gerade gehört?
Wir haben gerade ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach gehört. Es ist eine österreichische Schriftstellerin, die von 1830 bis 1916 gelebt hat.
Mhm.
Ich finde, es ist super gut beschreibt, wie ignorant manche Menschen sein können, indem sie sagen, ich möchte nicht helfen. Ich meine, es ist niemand gezwungen zu helfen, es ist niemand gezwungen, gerade Flüchtlingskindern zu helfen oder an einer bestimmten Gruppe zu helfen. Aber ich finde, jeder sollte irgendwie in einem Land wie Deutschland, wo so viel Wohlstand herrscht, empathisch genug sein und ein bisschen Hilfsbereitschaft zeigen.
Kindheit auf Spendenbasis, unsere Sternzeit, gleich zurück. Und wir sind zurück mit unserer Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis. Bei uns zu Gast Cem Bosdoğan und Sarah Forsbach. Schön, dass ihr immer noch da seid. Mein Name ist Jill Blume und wir sprechen darüber, dass viele Kinder in Deutschland in Armut leben. Um genau zu sein, jedes fünfte Kind. Das ist am Endeffekt die Armut der Eltern, die bei den Kindern landet, weil die, also die Eltern, am Ende der sozialen Leiter angekommen sind. Wenn alle Mechanismen nicht mehr greifen, dann leiden am Ende auch die Kinder darunter. Und durch diese Perspektivlosigkeit kann zu der finanziellen Armut auch eine Armut der Gefühle dazukommen. Und Sarah betreut mit ihrem Projekt Make Them Smile Kinder, bei denen häufig beides der Fall ist. Sarah, kannst du irgendeinen Zusammenhang ableiten aus deiner jetzt schon langjährigen Arbeit, aus dieser finanziellen Armut und einer Gefühlsarmut?
Ja, also da gibt es bestimmt einen Zusammenhang. Und zwar allein schon aus dem Grunde, dass die Kinder spüren, okay, wir haben weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. Das spüren die, weil die einfache Wünsche nicht erfüllt bekommen. Oder wenn sie Taschengeld bekommen, dass sie fleißig gespart haben, am Ende wieder abgeben müssen, weil sie dann von den Eltern gefragt werden und dann dürfen sie das Taschengeld wieder zurückgeben. Und dadurch sind die Kinder auf jeden Fall meiner Meinung nach gestresster, wirken die Kinder gestresster und sind auch ängstlicher. Da sehe ich auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und dass die Kinder natürlich dann auch, wie gerade eben schon mal angesprochen, in der Schule dann auch das spüren, ne? Diese Ausgrenzung dadurch grundsätzlich. Also diese, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten können wir uns gewisse Freizeitaktivitäten nicht erlauben. Und ich denke, dass da ein sehr, sehr großer Zusammenhang besteht, negativer. Leider.
Es ist ja eigentlich auch, wenn man sich vorstellt, na gut, in Deutschland arm zu sein als Kind heißt dann vielleicht eben nicht auf dem gleichen Standard zu sein wie die anderen Kinder, aber immer noch gut leben zu können. Ne? Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich auch vorzustellen, was passiert, wenn man ohne diese ganzen Dinge raus in die Welt geht, wo alle anderen das haben, nicht wahr?
Genau, und das ist genau der Punkt. Sie sind nämlich nicht, es ist nämlich nicht gut. Also man denkt, okay, weil es für ein Kind meiner Ansicht nach nicht in Ordnung ist, zu überleben. Also zu überleben quasi, also das zu erleben, wie die Eltern versuchen, über den Monat hinweg zu kommen einfach. Ich finde, das ist nicht okay. Und das ist so meine Vorstellung. Also früher hatte ich auch die Vorstellung, uns Kindern geht es ja sicherlich gut hier in Deutschland. Das ist nicht der Fall. Also viele Kinder rutschen durch das System unbemerkt. Und da muss definitiv was passieren. Und dass die Kinder einfach spüren, okay, ich kann jetzt dieses Wochenende mit meiner Freundin ein Eis essen gehen. Allein diese ganzen sozialen Interaktionen, die ab 12, 13, die normal, in Anführungsstrichen normale Kinder erleben, wird denen verwehrt dadurch, weil die Eltern sagen, es ist nicht möglich, das können wir uns nicht erlauben, das geht nicht, wir müssen Geld haben, damit im Kühlschrank nächste Woche noch was vorhanden ist.
Ja, und ich finde eigentlich, dass das die Politik machen muss, also dass quasi jedes Kind die gleiche Teilhabemöglichkeit hat, jedes Kind die gleiche Chance hat.
Absolut.
Was heißt das denn eigentlich? Also du beobachtest ja eben die Kinder, bei denen das nicht der Fall ist, ne? Also die quasi auf der Negativseite stehen. Mm. Ganz konkret, was hat es denn für Auswirkungen, dass die nicht mit ihrer Freundin in Eis essen gehen können, wo vielleicht immer noch jemand sitzt und sagt, naja gut, dann hat man halt samstags kein Eis gegessen. Was ist so schlimm daran?
Ja, also für die Kinder ist es dramatisch. Also für die Kinder ist es schlimm. Also wenn sie Wünsche haben, natürlich hat jedes Kind Wünsche und auch Wünsche, wo man auch als Elternteil sagen darf oder als Ansprechpartner, okay, das ist jetzt nicht möglich oder das müssen wir jetzt nicht erfüllen, ja, weil Kinder, glaube ich, keine Vorstellung davon haben, manchmal, okay, was kostet es eigentlich, was ist jetzt hier angemessen? Also mich hatte, um eine kleine Anekdote zu erzählen, letzte Woche eine Kleine zu mir gesagt, sie hätte gerne Kreditkarte. Da habe ich gesagt, ja, Schatz, ich hätte also, ne? Also
das, die hätte ich auch so, gerne übrigens.
Ja, genau. Und da muss man, glaube ich, dann auch mal so gewisse Werte vermitteln grundsätzlich. Die haben überhaupt keinen Bezug dazu, aber das ist ja auch so ein Punkt, der mit da einhergeht. Also die haben überhaupt kein Gefühl für Geld. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, so kleine Dinge, die einfach wegfallen. Zum Beispiel, ich erhalte Taschengeld. Und das Problem ist, ein Fehler oder ja, Fehler, wenn ich das so nennen darf, den die Eltern meiner Meinung nach begehen, ist, die sagen dann zum Kind, das darfst du dafür nicht verwenden. Aber dafür ist es ja da, das Taschengeld auszugeben, als Kind zu lernen, okay, ich kaufe mir jetzt auch was vielleicht jetzt nicht so sinnvoll ist und nicht eine lange Investition darstellt. Und ich finde das aber ganz, ganz verheerende ist auch die gerade eben schon angesprochen tatsächlichen fehlenden sozialen Interaktionen. Die können mit ihren Freundinnen, Freunden nicht das erleben. Und das finde ich sehr schlimm, dramatisch. Und wenn man es ganz runterbricht auf Kleinigkeiten, also sowas Triviales wie zum Beispiel, dass der passende Füller fehlt für die Schule. Also dass die Kinder keine Ausstattung haben, im Lehrmaterial, kein Füller da ist. Das sind so die kleinen Dinge. Und ich glaube, die Kinder spüren das ganz genau und in kleinen wie in großen Dingen.
Was ihr ja macht oder was du mit den Kindern machst, ist ja gerade diese soziale Armut quasi auch auszugleichen. In dem Moment, wenn du mit denen Zeit verbringst und eben einfach das Schwimmbad in dem Moment bezahlst oder das Minigolfen und so weiter.
Oder auch zum Beispiel dafür sorge, okay, wir schaffen uns ein Fahrrad an. Für eines der Kinder. Ich habe jetzt ein Fahrrad zum Beispiel und ja, genau.
Wie ist das denn bei euch, Jam? Also ich meine, die Kinder, wie wir eben schon festgestellt haben, hast du seltener zu Gesicht als die Sarah, die Kinder, die sie betreut. Aber kannst du da auch einen Zusammenhang feststellen, dass eben diese materielle Armut einen Einfluss hat auf das soziale oder emotionale Miteinander der Kinder?
Ja, das würde ich eigentlich nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass wenn die Kinder ein neues Handy hätten, dass sie dann glücklicher werden. Also das ist einfach die Erfahrung, die sie im Heimatland erst erleben. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir viele Kinder haben, die auch traumatisiert sind. Deswegen machen wir auch für uns immer so Trauma-Fortbildung, wie wir mit Kindern umgehen, die vielleicht Kriegserfahrungen haben. Genau. Aber ich glaube nicht, dass der materielle Wohlstand quasi so einen Einfluss auf deren Entwicklung hat. Was wir immer versuchen, ist, dass wir quasi Aktionen machen, die einen pädagogischen Sinn haben, damit deren Sozialkompetenzen geschult werden, weil wir glauben, dass dort noch ein Defizit herrscht. Also wir wollen zum Beispiel, dass sie so Sachen wie Hilfsbereitschaft, Respekt, Toleranz, dass sie sowas mehr lernen, als darauf zu reduzieren, dass sie ein Fahrrad bekommen. Also das sollte dann auch, das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe der Behörde oder der Landesaufnahmebehörde oder des Staates, dass sie genug Wohlstand, also nicht Wohlstand, aber dass sie genug Material haben. Und wir wollen eher auf die persönliche Ebene, um deren Sozialkompetenzen zu schulen.
Über diese Verantwortung, wer da was trägt, darüber sprechen wir gleich noch weiter. Vor dem nächsten Teil darf sich aber Sarah noch ein Lied wünschen. Sarah, was darf es denn sein?
Ich freue mich. Ja, das mache ich. Und zwar wünsche ich mir die wunderbaren, vor allem von mir sehr geschätzte Band Suede, viel zu wenig gespielt, mit The Beautiful Ones. Take it away, guys.
Und Und wir sind zurück mit der Sternzeit, Kindheit auf Spendenbasis. Und stärker als in allen anderen Industrienationen, da hängt in Deutschland für Kinder ganz viel davon ab, aus welcher gesellschaftlichen Klasse sie kommen. Das vergisst man heutzutage vielleicht. Der Wechsel von der Hauptschule auf die Realschule oder aufs Gymnasium zum Beispiel ist eine große Hürde und auch ein Studium aufzunehmen, wenn die Eltern das nicht getan haben, das ist immer noch die Ausnahme. Nur ein Drittel der sogenannten Arbeiterkinder beginnt eine Universitätslaufbahn. Sarah, für dich sind das sicherlich keine neuen Zahlen, für mich waren sie neu. Meine Frage an dich ist, wie du eigentlich beeinflussen kannst, dass Kinder, die so stark geprägt sind von ihren Eltern, was diese Studien ja jetzt zeigen, was kannst du da eigentlich noch machen, damit die sich anders entwickeln?
Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist für die Kinder, zusätzliche Ansprechpartner einfach darzustellen, dass die Kinder spüren, okay, hier ist jemand, der interessiert sich tatsächlich auch für mich, wie es mir geht, wie ich meinen Tag erlebt habe, wie meine Woche war. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und die Kinder werden durch uns an ein anderes, in Anführungsstrichen vielleicht angemesseneres Lebensmodell herangeführt. Also die merken, okay, es ist nicht normal, dass oder es wäre besser, wenn meine Eltern arbeiten gehen würden. Und es ist nicht normal, den ganzen Tag zu Hause zu sein, den Fernseher anzuhaben, den PC nebenbei laufen zu lassen, was Alltag bei den Kindern ist. Und dass sich mit mir keiner unterhält, dass das alles nicht normal ist. Und ich glaube, das den Kindern zu spiegeln, es gibt etwas anderes und ihr habt die Möglichkeit, weil du es gerade eben angesprochen hattest mit dem universitären Abschluss, also ich versuche das immer ganz subtil in den Alltag, wenn ich mit den Kindern bin, auch hineinzustreuen. Ja, und wenn du eventuell dann Abitur machst oder Abitur machst und dann an die Universität gehst, also mich hat auch ein Kind schon begleitet an die Uni und das war natürlich unheimlich aufregend für das Kind und dann wird es plötzlich auch zum Ziel. Und zum Wunsch des Kindes, ja, das ist durchaus möglich. Und dieses grundsätzliche Modell Elite rekrutiert sich aus Elite einfach zu verbannen und zu sagen, nein, nur weil meine Eltern nicht studiert haben oder nicht arbeiten, heißt das nicht, dass ich gleichen Lebensweg einschlagen werde.
Genau, so sehen wir das auch von unserer Initiative. Wir finden es halt wichtig, ein Ansprechpartner zu sein. Es gibt immer bei Aktionen ein Kind, das sich an den Rand kuschelt und ein Händchen hält und Tattoos aufklebt auf die Hand und so. Und es ist wichtig, dass man merkt, dass die Kinder wollen jemanden haben, mit dem sie kuscheln können. Und das ist oft in den Aufnahmeeinrichtungen nicht so, weil dort der Betreuungsschlüssel oft sehr nicht ausreichend ist. Dort ist oft ein Sozialarbeiter für ganz viele Kinder. Und das ist toll, dass wir das mit unserem Engagement, Sarah und wir, dass wir das gut ergänzen können. Aber eigentlich sollte schon die Aufgabe einer höheren Macht sein, das zu tun.
Wenn ihr die Zeit mit den Kindern verbringt, wo merkst du denn besonders, ob du oder ob ihr Einfluss üben könnt? Also wir haben das ja eben nochmal stärker erlebt. Ne? Sarah hat die Chance, mit Make Them Smile in die Familien reinzugehen und da teilweise auch über Wochen, Monate, Jahre im Zweifel Familien kontinuierlich zu begleiten. Bei euch, bei Freizeit für Flüchtlingskinder, ist das ein Tag in der Erstaufnahmestelle. Merkst du da, dass die Kinder sich von euch was abgucken oder dass sie bereichert werden oder dass sie was mitnehmen von diesen Tagen?
Also es wäre natürlich jetzt zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, die sind am Ende des Tages super lieb und alles ist klasse. Ich meine, die sind immer noch Kinder und man braucht halt die Entwicklung, um das auch so feststellen zu können. Aber man merkt schon, wenn man am Ende des Tages dann die Kinder nach Hause sage ich immer, das ist natürlich nicht ihr Zuhause, wenn man die Kinder dann zurück in die Unterkunft bringt, dass sie dann einen abklatschen und dann das ist immer so das Gefühl von, okay, irgendwie habe ich jetzt schon was in dem Kind bewirkt. Also irgendwie denkt es jetzt schon mehr über diesen Tag nach als jeden anderen Tag. Und wir versuchen zudem auch immer, solche Aktionen zu machen, dass die Kinder was auch mit nach Hause mitnehmen. Also wir haben jetzt uns eine Polaroid-Kamera angeschafft, wo wir quasi ein Foto machen, das die sofort ausgeben können. Oder wir basteln, das können die nach Hause mitnehmen. Oder wir machen Graffitis und das können die mit nach Hause mitnehmen. Also die haben immer eine Erinnerung an den Tag. Und das sehen wir auch, dass es wichtig ist für die, dass die quasi was haben von dem Tag. Und das sehen wir auch auf jeden Fall.
Und ich glaube, gerade bei euch ist es einfach so elementar wichtig, dass die Kinder spüren, okay, wir bekommen Aufmerksamkeit. Ich glaube, damit ist schon unheimlich viel gewonnen. Genau. Und wenn am Ende das Kind, egal jetzt in welcher Einrichtung, welche Organisation ein Kind betreut, am Ende mir ein High Five gibt und lächelt, dann haben wir unheimlich viel gewonnen. Also dann ist es für uns ein schöner, ein guter Tag gewesen. Und ja, Und die hoffentlich dann auch in Qualität und Quantität ganz häufig.
Dieses High-Five-Gefühl, das vielleicht dahinter steht, wenn man das mal so spezifisch beschreiben kann. Was glaubt ihr denn, wie das entsteht? Also ich habe immer noch den Eindruck, dass viele, viele Menschen sich noch nie in ihrem Leben mit benachteiligten Kindern, seien es Flüchtlingskinder oder Kinder, die mitten unter uns im gleichen Haus, in der gleichen Straße wohnen, wie auch immer, sich nicht wirklich mit diesen Kindern jemals beschäftigt haben. Deswegen seid ihr jetzt quasi als Expertin und Experte auch ein bisschen hier. Was brauchen diese Kinder? Also was könnten auch andere Menschen vielleicht, die jetzt zuhören, mitnehmen, um das weiterzugeben?
Also man darf auf jeden Fall nicht stigmatisieren und sagen, das sind die Flüchtlingskinder, die leben dort und das sind die Kinder da aus Chorweiler, aus der Ecke, wo wir nie hingehen. Man muss auf jeden Fall empathisch sein und wissen, also verstehen können zumindest, wie es anderen Kindern geht.
Und ich glaube, es ist oftmals viel einfacher, als man sich das vorstellt. Also indem man einfach, ich sag jetzt mal, wenn man als Erwachsener denkt, okay, wie kann ich helfen? Ich nehme mir 2 Stunden Zeit an einem Freitagnachmittag und gehe zur Familie und baue Mensch, ärgere dich nicht auf. Dann ist ein Nachmittag gerettet und die Kinder freuen
wenn man
sich.
Gewinnt.
Ja.
Oder völlig im Eimer. Oder die wünschen sich, ja, du wärst nie da gewesen.
Alles schon
mit
passiert.
Geheimen Tricks.
Alles schon passiert.
Kann ich auch nicht von sehen.
Mensch, ärgere dich nicht, heißt nicht ohne Grund so. Also für Kinder ist das, ja. Aber dennoch, also ich glaube, es ist oftmals viel, viel einfacher, als man denkt. Einfach 2 Stunden Zeit, Mensch, ärgere dich nicht und einen Nachmittag gewonnen.
Andersrum gefragt, was würdet ihr sagen, fehlt den Kindern am allermeisten?
Also nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich, dass die Kinder sich nicht wertgeschätzt fühlen, tatsächlich. Also die Eltern aus verschiedenen Gründen auch immer, die haben sicherlich auch ihre Schwierigkeiten und ihr Leben, aber dass die Kinder spüren, okay, so sehr interessiert man sich hier für mich gerade nicht. Meine Eltern sind so mit sich selbst beschäftigt und so sehr auf sich fokussiert. Ich habe hier keinen Platz, ich habe hier keinen Raum für Kind sein, für mich entfalten zu dürfen, für Fragen zu stellen, die für euch völlig klar sind, aber mir nicht klar sind.
Genau, und in so einer Unterkunft ist auch ein Kind einfach ein Kind von vieles. Und das behandelt man auch dementsprechend in der Unterkunft. Und das ist dann wichtig, dass, ich glaube, ihnen fehlt eben dieses, dass man individuell auf einen eingeht.
Kinder sehen und sich mit Kindern auf Augenhöhe beschäftigen, das ist der Appell von Sarah Forsbach von Make Them Smile und von Jem Bostron von Freizeit für Flüchtlingskinder. Wir sprechen gleich weiter in unserer Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis. Wir sind zurück mit unserer Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis und ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar gibt es eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und die hat im Auftrag der Bertelsmann Stiftung gezeigt, dass 76% der Kinder aus ärmeren Verhältnissen keine einzige Woche Urlaub im Jahr haben. Und bei den Kindern, die in gesicherten Verhältnissen aufwachsen, sind das schon mal 21%. Und über die Hälfte der armutsgefährdeten Kinder können laut dieser Studie nicht einmal im Monat ins Kino oder ins Theater oder in ein Konzert gehen. Ein Drittel dieser Kinder kann keine Freunde zum Essen einladen. Und bei Antworten auf die Frage, ob sie ab und zu Kleidung kaufen können, sagen 29%, also ein Drittel knapp, nein. 14% der Kinder verfügen außerdem über kein Internet. Jetzt kann man natürlich sagen, Internet, na gut, das brauche ich nicht unbedingt, aber das Internet ist ja heute ein Raum, um Wissen zu erlangen, um sich zu vernetzen, teilweise auch um in der Schule überhaupt Inhalte mitzubekommen. Deswegen ist 14% meiner Meinung nach eine sehr, sehr hohe Zahl. Und 10% der Kinder, das hat mich besonders überrascht, haben keine ausreichende Winterkleidung und das in einem der reichsten Länder dieser Erde. Sarah hat eben schon viel darüber gesprochen, welche Benachteiligung für Kinder in den Familien, die sie mit Make Them Smile betreut, die dort herrschen. Inwiefern beeinflusst das denn die Teilhabe dieser Kinder am normalen gesellschaftlichen Leben? Was würdest du sagen?
Sehr, sehr stark. Im negativen Zusammenhang. Sehr, sehr stark beeinflusst das. Im Alltag die Kinder. Und ich habe ein Beispiel, wir hatten Geburtstagsfeiern im März. Viele Kinder hatten Geburtstag. Und ein Kind teilte mir stolz mit. Sie ist jetzt 11 geworden, genau. Und sie teilte mir ganz stolz mit, dass sie ein Mäppchen bekommen hat und einen Schlafanzug. Wenn wir das mal auf andere, was ja grundsätzlich schön ist, sie hat sich sehr gefreut. Aber wenn ich das aus meiner eigenen Kindheit, mich zurückerinnere an meine eigene Kindheit, dann weiß ich, wenn meine Mutter mir mit 10 oder 11 einen Schlafanzug zum Geburtstag geschenkt hätte,
dann wäre Kasala gewesen.
Da wäre was los gewesen. Und ich unterhalte mich mit anderen Eltern und die erzählen mir das auch schon im Alter von 5, 6 von den Kindern. Da kann ich nicht den Kindern was schenken, was jetzt funktionell wichtig ist für die Schule. Und sie hat sich, das ist ein ganz anderer Maßstab. Also sie hat sich unheimlich darüber gefreut. Und da merkt man einfach schon mal die ganz eklatanten Unterschiede. Allein, dass die Kinder schon spüren oder sich über andere Dinge einfach freuen, die für andere Kinder völlig elementar sind oder normal.
Bleiben wir mal bei dem Schlafanzug und dem Mäppchen. Was ist denn deine Einschätzung, wie die Eltern anders an dieses Material herankommen sollten? Oder was sich ändern muss, damit das kein besonderes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk bleibt?
Ja, also ich schließe mich da wirklich der Forderung des Kinderschutzbundes auch an. Also dass wir grundsätzlich sagen, es soll eine Kindergrundsicherung eingeführt werden, dass einfach jedes Kind zumindest ansatzweise dieselben Möglichkeiten hat, sich zu entfalten, zumindest finanziell.
Kannst du kurz sagen, was diese Grundsicherung bedeuten würde?
Also das heißt dann für die Familien, dass ein Kind zum Beispiel 536 Euro, meine ich, war jetzt angedacht, bekommen. Und es ist tatsächlich so, dass es auch von vielen Menschen befürwortet wird, wenn man sowas finanziert über zum Beispiel eine zweckgebundene Steuererhöhung. Dann sind 92% der Deutschen über alle Parteien hinweg damit einverstanden. Und meine Frage ist da grundsätzlich natürlich auch an die Politik, okay, warum wird das nicht angewendet? Warum wird das nicht eingeführt? Weil ich da einfach Lösungsmöglichkeiten dadurch sehe. Oftmals ist dann ein Gegenargument, da werden dann die oftmals empfangen ja unsere Familien, die wir betreuen, Hartz IV, eine gewisse Kollektivhaftung genommen. Dann heißt es, das wird nicht entsprechend verwendet für die Kinder. Aber immer, wo wir Fördermittel zur Verfügung stellen, gibt es Raum leider für Missbrauch. Ich finde, da sollten wir auch Abstriche machen und sagen, okay, ein bestimmter Anteil verwendet das. Und die viele Eltern, die ich zumindest kennengelernt habe, verwenden das dann auch für ihre Kinder. Ganz klar. Und das, finde ich, wäre eine gute Lösungsmöglichkeit, weil letztendlich aufgrund hoher Sozialabgaben, Inflationsrate einfach sehr wenig letztendlich übrig bleibt. Aber bei den Kindern oder bei den Familien, von denen wir sprechen, ist es einfach Fakt. Es geht mehr um ein Überleben, anstatt ein angemessenes Leben für die Kinder zu ermöglichen.
Jay, mit der Freizeit für Flüchtlingskinder betreust du ja Kinder, die in den Erstaufnahmestellen tatsächlich nur das Nötigste zum Leben zur Verfügung gestellt bekommen haben. Gibt es Dinge, bei denen du einen Mangel erkennst, wo die Politik gefragt wäre, den zu beheben?
Also ich finde schon allein die Tatsache, dass sie mit so vielen Menschen auf einem Zimmer schlafen müssen, ist ja schon katastrophal. Also ich finde, es kann nicht sein, dass wir die schäbigsten Gebäude oder die ältesten Kasernen zur Verfügung stellen, damit Geflüchtete dort schlafen können. Ich finde, ich bin mir sicher, es gibt in Deutschland viel, viel mehr Möglichkeiten, eine gerechtere Unterbringung für Geflüchtete zu organisieren.
Unabhängig von der Unterbringung habt ihr ja eben das Plus, bietet ihr dadurch, dass ihr die Kinder mal aus der Unterkunft mitnehmt und mit denen Freizeitaktionen macht. Ihr finanziert das Ganze über Spenden. Denkst du, dass es da noch Möglichkeiten gäbe, das anders zu finanzieren?
Nee, also ich glaube, so ein Projekt kann nur über Spenden laufen. Ich glaube nicht, dass es anders möglich wäre.
Wie ist das bei dir, Sarah? Also du hast eben kurz beschrieben, dass als deine Arbeit besonders erfolgreich angeklungen ist, dass das die Förderung vom Land dann weggefallen ist.
Werden wir wieder abgeschafft, ganz einfach, genau.
Also für mich klingt das so, als wäre das ein völlig absurdes System. Aber was müsste sich denn da ändern, dass du weiterarbeiten könntest in diesen Bereichen?
Ganz einfach, leider müsste mehr finanzielle Mittel uns zur Verfügung gestellt werden, dass jetzt zum Beispiel verschiedene oder eine höhere Anzahl an Sozialarbeitern zur Verfügung gestellt werden kann. Also wir werden nur tätig, wenn es ein gewisses Extrem erreicht hat, negatives Extrem, dass wir sagen, okay, hier muss jetzt aber eingegriffen werden, hier können wir dem Kind, hier ist das Kindeswohl so stark gefährdet, so offensichtlich gefährdet, hier müssen wir eingreifen. Fakt ist aber, es ist vorher auch schon gefährdet oder in gewissem Maße geht es den Kindern nicht gut. Und da wird nicht eingeschritten, weil es noch nicht so schlimm ist. Aber meiner Meinung nach ist da das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Was man auch nicht vergessen darf, also es klingt so abstrakt, aber es gibt die Kinderrechte. Also jedes Kind hat Rechte. Und ein Recht davon ist freie Entfaltung und Bildung und Erziehung.
Genau.
Und so weiter. All die guten Sachen, die wir schon haben.
Das Wichtige ist ja, was ihr eben angesprochen habt, ist eben nicht nur, es geht nicht nur um Freizeit, sondern es geht um soziale Interaktion, es geht um soziale, emotionale Entwicklung, es geht um Input von außen und all diese Dinge, die einfach die Entwicklung eines Kindes maßgeblich beeinflussen. Ne? Und da ist ja auch zum Beispiel eben mit der UN-Kinderrechtskonvention geregelt, dass jedes Recht die Freiheit haben muss, auch auf Freizeit gibt es ein Recht und auf die kreative Entfaltung und all diese Dinge. Aber Jem, in den Unterkünften, wenn ihr diese Arbeit nicht machen würdet, was würden denn die Kinder dann tun? Also gibt es da irgendeine Art von Sozialarbeiter, die da festangestellt sind und sich mit den Kindern beschäftigen?
Das ist eine gute Frage, liebe Jill. Also ich habe Angst, die Frage zu stellen. Es gibt natürlich Sozialarbeiter, die dort angestellt sind, aber sie sind jetzt nicht dafür zuständig, mal mit den Kids irgendwie schwimmen zu gehen oder so. Es ist einfach für die Betreuung vor Ort zuständig.
Okay.
Und wenn es uns nicht geben würde, dann wäre es halt nicht so, dass sie jeden Samstag was machen würden. Wäre natürlich bestimmt so. Eltern machen ja auch irgendwas mit den Kindern. Aber es gäbe halt nicht so diese Regelmäßigkeit, wo eine Gruppe von jungen Menschen kommt oder alten Menschen und einfach was mit den Kindern machen möchte. Das wäre nicht so.
Materielle Grundsicherung, ein Pyjama und ein Mäppchen, das könnte man aus Steuern finanzieren. Mit Kindern ins Schwimmbad, das müssen wahrscheinlich Ehrenamtliche machen, weil wir Menschen dafür brauchen oder Sozialarbeiter. Gleich geht's weiter mit unserer Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis. In unserer Sternzeit Kindheit auf Spendenbasis, da sind heute Sarah Forsbach von Make Them Smile und Jem Bosduan von Freizeit für Flüchtlingskinder zu Gast. Und wir haben heute schon ganz viel darüber gesprochen, wie es Kindern in Deutschland geht, die am sozialen Rand der Gesellschaft leben und was sie brauchen. Zum Abschluss möchten wir einen Blick in die Zukunft werfen und da möchte ich gerne eure Fantasie beleben und euch fragen. Jem, vielleicht fangen wir mal mit dir an.
Ja.
Was ist dein ideales Szenario für die Kinder, die du jetzt gerade begleitest oder für die, die das nächste Mal in der Unterkunft sind?
Also mein ganz, ganz, ganz ideales Szenario,
sei super ideal,
dass es einfach keinen Krieg gibt, dass die Kinder nicht fliehen müssen, dass Kinder einfach in ihrer Heimat, da wo sie sich wohlfühlen, spielen können, dass es uns gar nicht braucht quasi, also dass wir gar nicht quasi uns engagieren müssten. Das wäre mein Idealbild. Da das natürlich nicht so einfach ist, es braucht ein bisschen Kraft, fänden wir es schon gut, wenn die Politik einfach das so angenehm wie möglich macht. Ich meine, es ist klar, dass unser Staat auch nicht mit Geld werfen kann und es ist klar, dass es auch sparen muss, aber es wäre schon wenigstens angenehmer, wenn wenigstens Kinder die Möglichkeit hätten, irgendwie teilhaben zu können.
Sarah, dein ideales Szenario.
Ja. Okay. Schön fände ich, wenn Eltern, die gerne auch mal überfordert sein dürfen, weil es auch nur Menschen sind, dass diese Kinder einen festen Ansprechpartner haben oder wissen, an wen sie sich wenden können.
Es gibt ja auch, wenn ich richtig informiert bin, selbst für die Anlaufstellen für Kinder keinen Kinderbeauftragten in der Bundesregierung, richtig? Keinen politischen Vertreter. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Was wäre denn das Schlechteste, Jem, was passieren könnte?
Das Schlechteste ist gerade so ein bisschen in Kraft getreten, wenn man es sagen kann, mit dem neuen Asylpaket, wo es quasi so Abschiebelager produziert werden, wo die Geflüchteten hinkommen und dort einfach warten, bis sie selbst ausreisen oder einfach nur, bis man sie abschiebt. Das ist quasi das Schlimmste, dass man nicht so den Menschen sieht, sondern einfach nur, das ist der diesen Status und der muss jetzt weg.
Warum ist das vor allem für Kinder problematisch? Was meinst du jetzt aus deiner Erfahrung?
Weil Kinder anders groß werden müssen. Also Kinder müssen ja mit Liebe und Freude und Empathie und Fürsorge groß werden und das passiert jetzt gerade nicht.
Allein, das möchte ich mal anmerken, allein dieses Wort Abschiebelager.
Also es wird auch von der Politik
gemieden. Ist menschenunwürdig.
Es wird auch von der Politik gemieden. Ich muss ehrlich sagen, ich benutze das bewusst, weil es einfach ein Lager ist. Man kommt dahin, es ist eine Pforte da. Es ist
eine Darstellung mit
Zaun. Genau, es ist eine Tatsache für uns.
Ja.
Wir werden oft auch kritisiert, dass wir dazu Lager sagen, aber es ist einfach ein Lager. Man muss ja das Kind beim Namen nennen. Ne?
Und nicht schönreden, genau.
Genau.
Ja.
Bei deinem optimalen Szenario, Sarah, hast du ja gerade angesprochen, dass jedes Kind am besten einen Ansprechpartner potenziell hat, nicht wahr? Also vielleicht einfach nur auch an der Schule, falls mal etwas ist, dass man hingehen könnte.
Genau.
Du bist mehr im Thema als ich. Was genau glaubst du, müsste passieren, damit sowas realistisch wird oder wer hat da überhaupt Einfluss drauf?
Da sind wir dann wieder bei der Politik, also bei der Stadt, die sagt, okay, wir stellen einfach mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, damit mehr Sozialarbeiter eingestellt werden können, damit ein einzelner Sozialarbeiter auch nicht unheimlich viele Fälle hat, sondern sich vielleicht auf 2, 3 Fälle fokussieren kann und dann natürlich auch seine Arbeit ganz anders ausrichten kann und oder ausüben kann auch. Und das ist, sehe ich sehr schwierig an. Also ich hatte vor 2 Wochen ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von der Stadt und da geht es jetzt erstmal darum zu prüfen, sind die Fälle, die momentan aktuell sind, ist das überhaupt in Ordnung? Also es wird sich eher jetzt damit beschäftigt, das zu prüfen, anstatt, obwohl schon längst festgestellt worden ist, okay, hier ist eine dramatische Familiensituation, da müssen wir helfen, wird das jetzt erstmal wieder von Externen geprüft, um sicherzustellen, dass wir das Geld nicht das falsch quasi, verwendet wird.
Es wird nicht als schlimm genug erachtet, dass man helfen muss.
Ja, also auf jeden Fall muss es überprüft werden. Genau. Und obwohl ich mit der Mitarbeiterin gesprochen habe und ich kenne sie sehr gut und wenn das Jugendamt beispielsweise schon eingeschaltet wird, dann weiß man, okay, hier ist was vorgefallen, hier ist was passiert. Und es ist meistens in 99% der Fälle, also in 100% gerechtfertigt.
Was sind zum Beispiel ausschlaggebende Punkte, die überhaupt das Jugendamt auf den Plan rufen und dann am Ende auch dich?
Ja, also häusliche Gewalt liegt oftmals vor oder dass dem Kind ein Trauma zugefügt worden ist leider, sei es sexueller Missbrauch. Und da schreiten wir natürlich schon ein. Oder es ist auch so, dass der Vater, haben wir auch eine Familie, das ist eine Flüchtlingsfamilie tatsächlich auch, und da ist der Vater leider, hat psychische Erkrankungen und ist völlig apathisch, also ist in der Familie gar nicht, Familienleben findet in dem Sinne gar nicht statt. Das heißt, die Mutter ist mit sich und mit 4 weiteren kleinen Kindern alleine und da wird dann eingegriffen.
Genau, es ist auch wichtig vielleicht, dass wir auch präventiv arbeiten. Ich würde es für uns sagen, aber auch für Sarah, dass wir quasi so arbeiten, dass die Kinder eben nicht auf falsche Schienen kommen und dass die Kinder nicht schon in den Brunnen fallen, wie du es schön gesagt
hast. Genau, auch aufgrund dessen, was die Kinder ja auch erlebt haben, braucht es ja auch zum Beispiel geschultes Personal. Ihr macht ja diese Weiterbildungen, aber einfach Fachpersonal, das sich mit diesen Traumata auch auskennt und die entsprechend behandelt werden können. Aber jetzt ist es ja so, das Kind wird der Situation sich völlig selbst überlassen.
Gibt es noch andere Stellen, Personengruppen, die unterstützen könnten und bei denen es gut wäre, wenn sie Kindern helfen würden, gut aufzuwachsen?
Ich glaube, es ist so einfach. Also wenn jeder einfach mal ein Stück weit rechts und nach links schaut, dann begegnet man dem schon. Also wenn man es sehen möchte, dann sieht man es, glaube ich, und dann kann man helfen.
Unsere Sendung Kindheit auf Spendenbasis mit Cem Bosgan vom Projekt Freizeit für Flüchtlingskinder und Sarah Forsbach vom Projekt Make Them Smile, die geht jetzt zu Ende. Wir haben zum Ende aber noch einen Liedwunsch vom Cem und erzähl uns doch mal kurz, was
genau.
Das ist.
Okay, also ich wünsche mir von Anne-Mai Kantereit oft gefragt. Und zwar habe ich letztens beim Durchstöbern auf YouTube ein Video gesehen von einer Band, die hier aus Köln kommt. Die Band heißt Buntes Herz und ist, wie gesagt, hier aus Köln und besteht aus ganz normalen Leuten, die Musik machen. Einer oder zwei von denen sind Geflüchtete, die dann auch singen. Und es ist ganz zauberhaft und berührend zu sehen oder zu hören, wie jemand aus Syrien, dessen Muttersprache ja eigentlich Arabisch ist, dann zu Hause über zu Hause singt, wo zu Hause ist und was zu Hause ist. Und das hat mich so berührt, dass ich mir das Lied jetzt wünsche.
Oft gefragt von Anne-Mai Kantereit, spielen wir jetzt. Ich sage Dankeschön an Cem und Sarah.
Ich freue mich schon auf die Seilbahn mit euch beiden. Jill, du bist auch gerne eingeladen.
Ja, genau. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Ja. Vielen Dank.
Wundervoll. Ich freue mich auch. Für alle, die daran nicht teilnehmen können, gibt es einen Wermutstropfen. Die Sendung nämlich zum Nachhören auf www.domradio-sternzeit.de und als Podcast.
Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen. Und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was